Hallo und herzlich willkommen zum 1A Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. In diesem Podcast geht es um erfolgreiche Unternehmer und Tipps und Tricks zum Thema Verkauf, Marketing und erfolgreiches Unternehmertum in der Schweiz. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Diese Folge vom Podcast wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Hast du ein erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung und möchtest, dass deine Kunden das in kürzester Zeit verstehen? Mit dem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spass! Es freut mich sehr und ist mir eine große Ehre, dass ich heute Reinhold Messner Zeit für ein Interview für den 1A Schweizer Unternehmer Podcast nimmt. Reinhold Messner ist einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt und hat als erster Mensch alle 14 8000er dieser Welt bestiegen. Und dies ohne zusätzlichen Sauerstoff. Aber nicht nur die höchsten Berge reizen ihn, sondern er hat auch die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi durchquert. Reinhold Messner ist ein Vollblutabenteurer. Herzlich willkommen im Interview.
Ja, grüß Gott.
Ich treffe Sie hier im Vorfeld von Ihrem Live-Vortrag Überleben, der Weg vom Südtiroler Bergbub zum größten Abenteurer seiner Zeit. Jetzt von Mitte November bis April haben Sie noch 35 öffentliche Vorträge. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie jetzt mit 75 Jahren immer noch so fit sind?
Also erstens war ich ein ganzes Leben lang unterwegs, als kleines Kind schon beim Bergsteigen in den Dolomiten und habe immer wieder neue Aufgaben gefunden, habe mich immer wieder neu erfunden. Ich sehe mich gar nicht als Bergsteiger, ich bin ein Abenteurer, war zuerst Kletterer, dann Höhlenbergsteiger, dann Grenzgänger, ich war auch Forscher, ich war sogar kurz eine Periode im Europäischen Parlament. Ich habe eine Museumsstruktur aufgebaut in den letzten 20 Jahren zum Thema Berg und bin jetzt dabei, Filme zu machen. Das heißt, ich habe mich immer wieder neu erfunden und das ist einer der Schlüssel zum Jungbrunnen, wenn man so will. Bin immer nur meinen Leidenschaften nachgegangen, habe nie das Gefühl gehabt, dass ich etwas tun muss, sondern dass ich etwas tun darf und habe das Glück auch, dass ich gesund geblieben bin. Das ist eine Glücksfrage. Andere Menschen werden krank und haben ganz schwierige Jahre dann vor sich, diese Krankheit vielleicht zu bewältigen. Ich bin noch gesund, aber ich habe es nicht im Griff, ob ich nicht im nächsten Jahr oder in 5 Jahren krank werde, dann müsste ich meine Aktivitäten auch reduzieren.
Sie haben gesagt, Sie sind immer Ihrer Leidenschaft nachgegangen. Wie haben Sie Ihre Leidenschaft gefunden? Ist das immer so zu Ihnen gekommen oder haben Sie aktiv darüber nachgedacht? Was möchten Sie als nächstes machen?
Also die Sachen sind mir zugewachsen, würde ich sagen. Also angefangen habe ich mit dem Klettern als kleines Kind, weil mich der Vater mitgenommen hat. Also wir sind alle geklettert in der Familie. Ich bin aufgewachsen in einem Südtiroler Dolomitenbergdorf. Das sind die Geißlerspitzen, sind so 800 Meter hohe Felswände im Hintergrund. Also es dauerte dann lang, bis man die Träume, die in Kindheitsjahren entstanden sind, auch realisiert waren. Und aus diesen Vorgaben, es gab kein Schwimmbad, kein Fußballplatz, es gab nur diese Möglichkeit, ist dann das eine nach dem anderen entstanden. Und ich habe mich immer bemüht, den Jahren entsprechend, also dem Alter entsprechend zu reagieren. Wenn ich es umgekehrt gemacht hätte, wäre ich nicht weit gekommen. Aber ich hatte die richtige Nase, die richtige Reihenfolge für meine verschiedenen Lebensphasen zu nehmen.
Mhm. Wussten Sie immer, dass Sie Profi-Alpinist werden wollten? Ich weiß gar nicht, ob es das da überhaupt schon gegeben hat zu dieser Zeit.
Also ich selber sehe mich nicht als Profi-Alpinisten, obwohl ich von Vorträgen, von Büchern, von auch Sponsorgeldern in diesem Zusammenhang gelebt habe, die Expeditionen finanziert habe. Ich sehe mich eher als Freelance. Also ich sehe auch nicht meine Vortragstätigkeit als bergsteigerische Tätigkeit. Das ist eine Erzählung, die ich da abgebe. Und ich muss auf der Bühne als Erzähler bestehen. Ich gehe ja nicht auf die Bühne und klettere vor. Mhm. Und wenn ich einen Film mache, bin ich in Konkurrenz zu anderen Filmemachern. Und wenn ich ein Museum auf die Beine stelle zum Thema Berg, ist das relativ schwierig. Aber da bin ich mit der Museumsszene in Kontakt und auch in Konkurrenz, weil jeder versucht, Besucher zu akquirieren. Und wir sind das einzige Bergmuseum weltweit, das ohne Subventionen funktioniert, also das auch tragbar ist. Mhm. Das heißt, es funktioniert auch das. Mhm. Und es ist natürlich eine Freude zu sehen, dass meine Lebenshaltung als Kletterer, das ist kein Sport, Klettern ist für mich auch schon ein Abenteuer, als Politiker und auch als Museumsgestalter taugt. Mhm. Das heißt, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die mir erlauben, das mit Erfolg zu machen.
Und als Sie jetzt 25 Jahre alt waren, hatten Sie da nie Angst irgendwie, dass Sie dann mit 30 oder 35, dass Sie zu wenig Geld hätten, zum Beispiel zu meiner Familie gründen oder zum Überleben? Haben Sie sich das überlegt?
Also ich habe mit null angefangen. Es war ganz einfach. Ich habe am Beginn ganz wenig gebraucht, habe dann später diesen Verzichtsalpinismus erfunden. Es war ja eine völlige Neuerung, als ich angefangen habe, mit ganz wenig auf die 8000er zu steigen. Ich habe von heute auf morgen die Kosten reduziert auf ein 50stel. Also die 70er-Expeditionen, 60er-Expeditionen, 1960, 70, haben ja 500.000 Schweizer Franken gebraucht, um einen 8000er zu besteigen. Mhm. Ich habe dann 10.000 Dollar gebraucht, um das Gleiche zu erreichen. Sogar eleganter, natürlich dann Verzicht auf Lager, Verzicht auf Sherpas, Verzicht auf Sauerstoffgeräte. Das gehört alles dazu. Deswegen sage ich ja, ich bin mit der Erfinder des Verzichtsalpinismus, den es in den Alpen schon gegeben hatte, vor dem Ersten Weltkrieg sogar schon. Mhm. Und ich habe früher angefangen, auch die Historie zu studieren, die Philosophie, die in den einzelnen Perioden des Alpinismus tragend war, auf Papier zu bringen. Habe erst jetzt das Buch über Welzenbach geschrieben, ein Bergsteiger in den 20er, 30er Jahren, der Bergsteiger, weltweit gesehen, ein deutscher Bergsteiger, der durch das Nazitum dann in den Anfang 30er Jahren ausgegrenzt wurde, weil er nicht unbedingt jetzt Interesse hatte, das Führerprinzip und die Kameradschaft bis in den Tod zu predigen, sondern der einfach ein exzellenter Bergsteiger war und der dann am Nanga Parbat gestorben ist. Diese ganze Geschichte zum Beispiel wurde einfach unter den Teppich gekehrt und 80 Jahre lang vergessen. Es hat mir dann ein Anwalt zugespielt, dieses ganze Material, das die Mutter Welzenbach übergeben hatte an eine Familie mit der Bitte, das aufzuarbeiten. Und das hat niemand getan und dieser Mensch war noch nicht in der Lage und hat mich gebeten, sozusagen ihn aus der Verantwortung zu nehmen. Mhm. Und so ist mir wieder ein Thema vorgelegt worden, förmlich. Natürlich war das eine Arbeit, das auszuarbeiten, aber das gibt mir auch wieder sehr viel Input und ich erfahre wieder viel und kann wieder Geschichten erzählen. Also das ist mein Leben. Das heißt, es ist nicht nur das, was ich erlebt habe, sondern ich habe vielleicht mit meiner Fähigkeit zur Empathie viele Geschichten, die passiert sind, neu aufgearbeitet und wiedergegeben, erzählt, als ob ich dabei gewesen wäre. Mhm. Aber ich habe mir das auch erarbeitet, sonst kann ich das nicht machen.
Mhm. Sie hatten nie Angst, dass es irgendwie in der Zukunft nichts für Sie gibt?
Nein, es ist interessant, dass mein Vater hatte Angst, dass ich früher oder später als Clochard unter der Brücke ende, weil das nicht funktionieren könne. Aber ich habe relativ früh dann auch angefangen, übriges Geld anzulegen, aber eben nicht in irgendwelchen Bankkonten, sondern ich habe Bergbauernhöfe gekauft, ich habe mein Schloss gekauft, ich habe eine Sammlung angelegt. Das heißt, ich habe immer auch darin den Weg der Leidenschaft gewählt und nicht den Weg des vernünftigen Menschen. Und das hat sich bewährt. Also man konnte in den letzten 30 Jahren mit nichts so viel Gewinne erarbeiten wie mit Immobilien. Aber ich habe keine Immobilien gebaut, sondern ich habe welche, die kaputt waren und billig waren, gekauft und sie wieder saniert. Und das war eine große Freude, das tun zu dürfen. Ich habe eine Burg saniert, die wäre heute eine Ruine. Und ich habe das nicht mit öffentlichen Geldern gemacht, sondern mit meinen Mitteln. Und das meiste habe ich noch, ich bin kein Händler und übergebe es jetzt den Kindern, die müssen dann selber weiterschauen. Ich habe ja auch nie das, was ich aufgebaut hatte, verwaltet. Das habe ich immer abgegeben und habe dann das nächste gemacht.
Okay, okay. Sie sind Abenteurer, aber Sie sind auch Unternehmer. Und in unserem Podcast haben wir sehr viele Jungunternehmer und Unternehmer, die dabei sind. Haben Sie einen Tipp, wie man ein guter Unternehmer wird?
In der Tat bin ich ein Unternehmer, weil ich immer wieder was unternehme. Aber meine Unternehmertätigkeiten beruhen nicht darin, dass ich sage, ich habe ein Patent. Natürlich, wenn ich ein Patent hätte, würde ich es auch nutzen. Wahrscheinlich würde ich es verkaufen, weil ich oder ich hätte gerade in diesem Punkt eine besondere Leidenschaft. Sondern ich habe immer nur so viel Mittel gebraucht, dass ich das, was ich erträumt habe, machen kann. Und dann habe ich es gewagt. Und ab und zu hat das dann im Nachfeld bei der Auswertung, wenn ich die Abfallprodukte verkauft habe, ein Buch ist nur ein Abfallprodukt von einer Besteigung. Das hat auch Gewinne gegeben. Es hat mir mehr gebracht, als ich investiert hatte. In den späteren Jahren habe ich es auch immer darauf angelegt, dass ich mindestens das wieder rausgeholt habe, was ich investiert habe. Die Antarktis war meine teuerste Expedition, hat viel Geld gekostet damals, weil man so schwer in die Antarktis hineinkam. Und ich habe in 90 Vortragstagen mit einer einzigen Unterbrechung das Geld wieder herinnen gehabt. Okay. Ich war auch 90 Tage unterwegs in der Antarktis, um die zu überqueren. Mhm. Und inzwischen ist da natürlich jede Menge, weil die Bücher noch laufen und Vorträge gemacht wurden, einiges dazugekommen. Aber ich habe es nie so angelegt. Mhm. Ich habe nie gehandelt wie ein Unternehmer. Ich investiere so viel, ich muss eine Verzinsung haben von so viel. Damit kann ich mir so viel selber auf die Seite räumen. Ich habe mit der Expedition, die ich gestern gemacht habe, die morgige finanziert, also was übrig blieb, und brauchte eigentlich nur den Spielraum zu machen. Aber meine Museumsgeschichte kostete einige, um nicht zu sagen doch ein paar Dutzend Millionen in der Summe. Mhm. Und da war das dann schwierig. Also das, ich habe dann Häuser gemietet, ich habe eine Kunstsammlung gehabt, ich habe alles selber gemacht, die ganzen Texte selber gemacht. Allein wenn ich die Texte vergeben hätte, hätte das 500.000 gekostet.
Okay.
Also es ist nicht so einfach. Ich rate auch niemand, das nachzumachen, was ich vorgemacht habe. Das funktioniert nur, wenn jemand diesen Weg des Unternehmertums findet. Aber es ist ein Unternehmertum. Mhm. Und zwar weit über das Unternehmertum eines normalen Geschäftsmannes hinaus, weil es im Grunde mit Nutzlosigkeit spielt. Es ist völlig nutzlos, was ich mache. Mhm. Ich mache es mir allerdings sinnvoll, sonst kann ich es nicht machen. Und den Sinn stecke ich hinein. Mhm. Aber wenn Sie heute einer unnützen Tätigkeit, also nicht der Nützlichkeit, sondern im Gegenteil nachgehen, dann haben Sie sehr schwer Leute, die da investieren. Mhm. Ich habe ja auch nie Geld von der Bank geholt und ich habe nie Geld von anderen sozusagen genommen, um eine Expedition zu machen, um dann die Schulden zurückzuzahlen. Ja. Das würde auch niemand tun. Ein Geld in ein Unternehmen stecken, das zu großer Wahrscheinlichkeit nicht gelingt.
Super inspirierend. Was mich noch wundern nimmt, ganz viele Leute haben große Ängste, zum Beispiel beim Reisen, dass etwas passiert, oder wir haben für alles eine Versicherung. Haben Sie einen Ratschlag, wie man mit Ängsten umgehen kann, dass man diese vielleicht auch überwinden kann?
Also zuerst einmal, wir Menschen haben alle Ängste, wenn wir eine Sache anpacken, die wir nicht kennen. Wenn wir eine Sache anpacken, von der wir wissen, das ist gefährlich und wir haben das nicht im Griff. Nun beginnt bei mir das Ganze als Idee. Das ist nur eine Kopfgeburt. Und dann merke ich, wo die Ängste kommen. Und dann weiß ich, da muss ich etwas dagegen tun. Also wenn ich Gefühl habe, ich schaffe das physisch nicht, von der Ausdauer her oder von der Schnellkraft, muss ich das eben herbei trainieren. Man kann auch den Willen trainieren wie einen Muskel. Nummer zwei. Dann muss die Logistik stimmen. Dann muss natürlich auch die Partnerschaft stimmen. Ich muss ungefähr wissen, wie viele Leute da ideal sind. Dann muss ich die Ausrüstung bis ins Detail testen. Aber wenn ich das alles getan habe und die Erfahrung dazu habe, der Schlüsselsatz zu diesen Vorbereitungen ist, das Können ist des Dürfens Maß. Ich darf nur das wagen, was ich auch kann. Mhm. Weil ich bin tot, wenn ich einen Fehler mache. Mhm. Der Unternehmer geht pleite maximal. Beim Museum hätte ich pleite gehen können. Aber beim Everest hätte ich auch tot sein können. Also ich durfte keine wesentlichen Fehler machen. Und dann gehe ich los. Das ist dann immer noch so, dass Restängste bleiben, weil Restrisiken bleiben. Sie können im Vorfeld nicht alle Risiken ausschalten. Und die Versicherung nützt mir gar nichts, wenn ich am Nordgrat vom K2 stehe, auf 8000 Meter und der Sturm mich vom Grat bläst. Nutzt die Versicherung nichts. Vielleicht der Familie, aber nicht mir. Also das ist alles zu bedenken. Dann gehe ich, soweit die Ängste beherrschbar sind, und die Ängste sagen mir ja bis hierher und nicht weiter, gegen meinen eigenen Selbsterhaltungstrieb weiter, solange mir die Angst das erlaubt. Der Selbsterhaltungstrieb ist unser stärkster Trieb. Den können wir nicht so einfach überlisten. Also wenn der Selbsterhaltungstrieb an der absoluten Grenze ist, dann zwingt er uns zurück. Mhm. Und wir können ja natürlich nicht in der Mitte der Antarktis, aber am Everest kann ich runtergehen, bevor ich am Gipfel war. Mhm. Und dann gehe ich zurück. Wenn ich jetzt herunterkomme, nach einem Erfolg vielleicht, nachdem ich das erreicht habe, was ich erträumt habe, dann habe ich mehr Selbstmächtigkeit als vorher. Ich nenne das nicht Selbstbewusstsein, das ist Selbstmächtigkeit. Ich weiß, ich kann noch mehr machen. Mhm. Und ich habe auch noch die Bestätigung, dass mein Selbsterhaltungstrieb funktioniert. Mhm. Und damit habe ich das Gefühl, das Leben ist mir neu geschenkt. Alles ist wieder vor mir, ich kann alles wieder machen.
Super spannend. Wenn ich jetzt selber mehr Abenteuer erleben möchte, würden Sie sagen, ich sollte eher kleine Abenteuer beginnen und dann immer größer oder gleich etwas ganz Großes anpacken?
Sie können gar nicht etwas wirklich Großes anpacken im Abenteuer. Das geht sicher daneben. Also es ist nur möglich, in kleinen Schritten zu lernen. Und wenn Sie jetzt wenn Sie sehr geschickt sind und vielleicht auch noch die Gabe haben, wirklich viel zu wagen, dann sind Sie spätestens bei der ersten großen Gefahrenquelle schachmatt. Und wenn Sie vernünftig sind und psychisch gesund sind, dann gehen Sie zurück. Wenn Sie natürlich keine Ahnung haben, was passieren kann, wenn Sie die Gefahren nicht erkennen, dann laufen Sie blindlings ins Verderben. Mhm. Und ich kann das oft, wenn so Ankündigungsabenteurer, die gibt's, also die keine große Ahnung haben, die groß ankündigen, dann kann ich meistens, wenn ich sie persönlich mal gesehen habe oder kenne, sagen, wie es ausgeht. Ob sie umkommen oder ob sie gar nicht versuchen. Mhm. Wenn sie gar nicht versuchen, dann können sie gar nicht umkommen. Nicht. Dann können sie höchstens vor sich selber sagen, ich habe mir zu viel vorgenommen. Aber es gibt es, aber Erfolg haben die nicht. Mhm. Gut sind nur die, die in vielen kleinen Schritten lernen. Und wenn die Schritte zu groß werden, dann werden die Risiken auch zu groß.
Ja. Super cool. Wir sind schon fast am Ende. Sie sind der erste Mensch, der sich getraut hat, ohne Sauerstoff auf einen 8000er zu gehen.
Das ist nicht richtig. Also ich korrigiere es gleich. Der erste 8000er, der bestiegen wurde, 1950, Franzosen, Expeditionsleiter Maurice Herzog, die haben keinen Sauerstoff benutzt.
Okay.
Auch dann kam der Everest, der wurde mit Sauerstoff bestiegen. Mhm. Und der dritte war dann Nangapabat, wurde ohne Sauerstoff bestiegen.
Okay.
Also die kleinen 8000er, die 8100 Meter hoch sind, also Maximum 8200, die wurden zum Teil schon beim ersten Mal ohne Maske bestiegen. Und über 8500 Meter wurden sie mit Maske bestiegen, alle.
Ah, dann war das wahrscheinlich die Grenze.
Und das war die Grenze. Und die Physiologen haben dann gesagt, bis 8,5 kann man gehen.
Das habe ich gesehen, ja.
Und dann nicht mehr. Mhm. Das war das Vorurteil dieser Physiologen und Ärzte, die ganz steif behauptet haben, das könnte man ausrechnen. Das kann man eben nicht ausrechnen. Ja.
Genau das habe ich bei der Recherche gesehen. Dann genau waren es 8500
genau.
Meter. Und es hat geheißen, wenn man darüber geht, dann stirbt man.
Ja.
Woher haben Sie den Antrieb und den Mut genommen, dieses scheinbar unmögliche Projekt trotzdem anzugehen?
Also erstens mal hatte ich schon 3 8000er ohne Maske bestiegen, alle 3 kleine. Mhm. Und habe mir gedacht, es geht auch noch höher. Und wir sind nicht dahin gegangen mit dem Vorsatz, wir beweisen das Gegenteil oder wir gehen, bis wir sterben oder bis wir am Gipfel sind. Nein, wir sind dahin gegangen, ein Experiment zu machen. Und haben uns gesagt, schauen, wie weit wir kommen. Und obwohl es ziemlich stürmisch war und kalt war, sind wir bis zum Gipfel gekommen. Und seit damals ist klar, dass alle Berge der Welt ohne Maske besteigbar sind. Das ist auch dann ziemlich schnell passiert. Ich habe ein Jahr später den K2 ohne Maske bestiegen, den zweithöchsten, 82 den Kanchenjunga, den dritthöchsten und dann auch alle anderen. Also, dass es drunter geht, das war klar. Aber es muss nicht jedes Mal gelingen. Es hängt schon auch ab vom Luftdruck und vom Wetter und von vielen anderen Sachen.
Also Sie wollten das einfach ausprobieren?
Und ausprobieren, ja.
Haben nicht gewusst, klappt es jetzt oder klappt es nicht. Wir gehen einfach mal und schauen.
Ja, aber schon gut vorbereitet und gut überlegt. Mhm. Und auch, wir haben eine ganz eigene Logistik entwickelt. Mhm. Also wir haben ja noch einige Sachen gemacht, wo die Leute alle sich an den Kopf gegriffen haben. Ich habe Schuhe entwickeln lassen aus Plastik. Die isolieren schlechter als Lederschuhe. Aber dafür kann man den Innenschuh, der ja bei den früheren Schuhen aus Filz war. Dieser Filzschuh war nach 3 Wochen Kletterei rauf und runter ein einziger Eisklumpen. Das war, da mussten Erfrierungen passieren. Während man den Innenschuh von unserem Plastikschuh, den konnte man in 2 Minuten über der Gasflamme absolut trocken machen. Okay. Und die Trockenheit ist das Wichtige. Ja. Ja. Oder wir sind auf 8000 Meter losgegangen. Alle vor uns sind auf 8500 Meter gestiegen, also 8000 ein Lager, 8500 ein Lager und dann zum Gipfel und zurück. Und ich habe gesagt, wir sparen uns das letzte Lager. Wir gehen auf 8000 Meter los und gehen durch, um nicht in Sauerstoffdefizit zu starten. Und alle haben gesagt, ja, wenn die mit der Maske nur die Hälfte Strecke machen, wie wollt ihr dann die doppelte Strecke machen? Ich sage, das ist der Trick, weil wir damit die erste Strecke relativ schnell gehen können und immer noch sozusagen eine Nacht weniger in dieser sauerstoffarmen Luft waren. Weil die anderen haben ja da oben Sauerstoff aus der Flasche in der Nacht geatmet, um überhaupt bei Trost zu bleiben. Also es waren schon auch logistische Erkenntnisse, wie beim Unternehmen. Ein Unternehmer ist auch nur gut, wenn die Logistik stimmt und wenn er die Mittel hat und wenn er gute Leute hat und wenn er begeisterte Leute hat und wenn er selber hundertprozentig hinter der Sache steht. Wenn er nur halb eine Geschichte machen will, so halbherzig, wenn sie gut geht sie gut und wenn sie nicht gut geht, verliere ich halt das Geld, weil es halt eh der Vater bezahlt hat, dann wird kein Unternehmer draus.
Super cool. Die letzte Frage noch, eine persönliche Frage für mich als Hobbyalpinist. Welchen Berg muss ich unbedingt noch bestiegen haben? Was ist Ihr Geheimtipp?
Na, für die Schweizer ist schon das Matterhorn wichtig.
Und wenn man schon auf dem Matterhorn war?
Sie schon auf dem Matterhorn?
Ja, ich war schon auf dem Matterhorn.
Nein, ich finde, das Matterhorn ist einer der Schlüsselberge wegen seiner Geschichte. Also die Geschichte von der Erstbesteigung des Matterhorns habe ich ja auch neu geschrieben, weil sie immer verfälscht worden ist, weil man diesem Taugwalder Vater alles Mögliche angedichtet hat. War ein großartiger Mann und den habe ich rehabilitieren wollen. Nein, in der Schweiz gibt es ja die großartigen 4000er im Wallis, im Berner Oberland. Also ich habe einige bestiegen natürlich. Aber andere Schlüsselberg Weißhorn haben Sie wahrscheinlich auch schon bestiegen.
Nein, war ich noch nicht.
Ja, das ist auch sehr schön.
Lohnt sich das?
Ja.
Cool. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen tollen Vortrag nachher. Und für alle Zuhörer, Herr Messner wird noch am 15.03. in Konstanz sein und 17.03. in Schaan. Und dann Anfang 2021 wird er auch in die Schweiz kommen für ein paar Termine. Freue ich mich sehr. Und ich glaube, man könnte sie auch für Firmenvorträge buchen. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist.
War auch in der Schweiz, das ist oft drin.
Vielen herzlichen Dank für das spannende
Dankeschön.
Gespräch. Die Folge vom Podcast ist gesponsert worden von Swiss Animate Erklärvideos. Mit dem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca. Das war es mit der heutigen Podcast-Folge vom 1A Schweizer Unternehmer-Podcast mit dem Ralf Vandenberg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und gib eine 5-Sterne-Rezension ab. So können noch mehr Leute den Podcast finden und wir können das Unternehmertum in der Schweiz zusammen stärken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.